hören jetzt SWR1-Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Unser Gast heute Vormittag in SWR1-Leute ist ein Philosoph und trotzdem ein Bestsellerautor, Richard David Precht. Schönen guten Tag, Herr Precht.
Schönen guten Tag.
Ich habe da einen Widerspruch konstruiert. Ist das okay?
Ja, von mir aus.
Ist ja eher ungewöhnlich, dass sich jemand, der sich mit Themen beschäftigt, wer bin ich und wenn ja, wie viele, das Gefühl der Liebe, das Unordentliche, was bewirken Gene, was bewirkt die Erziehung, wer ist eigentlich der Mensch, was macht ihn aus vom Tier, dass der Harpe Kerkeling von der Spitze der Bestsellerlisten wegschießt. Wollten Sie populär werden? Wollten Sie viele Leute für diese Themen interessieren?
Ja, also ich glaube, wenn man ein Buch schreibt wie dieses, das in einem größeren Verlag rauskommt, dann will man auch Leser finden. Und die Kalkulation lag so etwa bei 10.000 Leuten. Jetzt sind es, glaube ich, annähernd 800.000. Das ist weit übers Ziel hinausgeschossen. Also ich bin nicht so vermessen zu behaupten, das hätte ich gewollt. Das war völlig außerhalb meines Vorstellungsbereichs.
Aber nichtsdestotrotz darf man sich darüber freuen.
Ohne Zweifel.
Werden Sie Ihr Leben lang Elke Heidenreich dankbar sein?
Ganz unbedingt.
Denn wenn das in Ihrer Sendung Lesen, die es damals noch beim ZDF gab und nicht nur im Internet, wie jetzt nicht gegeben hätte, dann wäre es vielleicht nicht ganz so hoch gegangen, sondern eher bei den Erwartungen oder in der Größenordnung. Ja. Wage ich jetzt mal zu behaupten, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen.
Nein, Sie haben vollkommen recht. Also das Buch hat sich bis zur Sendung von Elke Heidenreich ziemlich genau 10.000 Mal verkauft. Es war im September 2007 erschienen, war also ein knappes halbes Jahr auf dem Markt. Und der Verlag sagte mir damals, Herr Precht, wir haben eine schöne Nachricht für Sie. Wir drucken eine zweite Auflage, wir drucken nochmal 3.000 nach. Da wusste ich, jetzt ist es vorbei. Mhm. Dann kam Elke Heidenreich.
Viele Autoren würde interessieren, wie es kommt, dass Elke Heidenreich auf einen zukommt und einen einlädt.
Also eingeladen bin ich ja nicht, sondern sie hat nur das Buch hochgehoben. Das ist nochmal ein großer Unterschied.
Ach, Sie waren ja später aber mal ihr, ne?
Ja, aber dann zu einem Zeitpunkt, als die Sendung nicht mehr im Fernsehen war. Ja. Aber der Erfolg war einfach wirklich das Buch, es war nicht die Person. Die Leute wussten monatelang überhaupt nicht, wer der Typ ist, der das Buch geschrieben hat. Und wie das ganz genau kommt, ist eine sehr schwere Frage. Ich weiß, dass sie mein erstes Buch gelesen hat. Dieses Buch war spektakulär erfolglos. Es behandelte das Verhältnis von Mensch und Tier. Und das hat sie gelesen, weil sie sich für dieses Thema ganz besonders interessiert. Aber sie hat es gelesen 2 Jahre nach Erscheinen des Buches und konnte auch für dieses Buch damals nichts mehr tun. Und ich denke, das wird ein Grund gewesen sein, warum sie auf dieses Buch neugierig war. Okay. Und ich nehme an, das ist der Grund.
Das liegt vielleicht an ihrem Kater, den sie damals noch hatte. Sie hat auch einen Bestseller geschrieben über ihren Kater.
Ne? Ja, genau. Ja. Nero Corleone, ne?
Nero Corleone, ganz genau. Das war der größte schriftstellerische Erfolg von Elke Heidenreich.
Das wusste ich nicht so genau.
Ja. Nö, sie hat mir mal erzählt, dass sie damit doch relativ reich geworden ist.
Ja.
Und das ist doch schön. Apropos Tiere, wie geht es den Elefantenrüsselfischen?
Denen geht es ganz gut. Das sind ja relativ schwierige Pfleglinge, nicht? Diese Fische leben bei mir zu Hause in einem 800-Liter-Aquarium. Und seit meiner Kindheit, wo ich einen Einzelnen gehalten habe, der dann auch autistisch wurde und verblödet ist, war es immer mein Ziel, Elefantenrüsselfische wirklich in einem kleinen Familienverband zu halten. Und mit dem großen Aquarium ist das möglich.
Diese, ich muss immer noch mal gucken, weil ich die Tiere nicht so gut kenne, Elefantenrüsselfische sind sehr eigene Tiere, aber sie haben viel in Richtung Mensch. Sie haben ein Riesenhirn.
Ja,
relativ.
Ja, das ist eine ganz spektakuläre Geschichte, nicht? Wenn man bei Günther Jauch die Frage stellen würde, welches Lebewesen auf der Erde hat das größte Gehirn in Relation zu seinem Körpergewicht, dann würden die meisten Menschen sicher nicht ganz zu Unrecht vermuten, der Mensch. Und der Mensch ist tatsächlich an Nummer 2. Aber an Nummer 1 ist dieser Elefantenrüsselfisch. Das ist ein possierlicher kleiner Fisch, der ein bisschen aussieht wie ein Delfin, aber nur 20 Zentimeter lang wird und in den schlammigen Gewässern des Kongo und des Niger lebt in Afrika. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum braucht ein Fisch in den schlammigen Gewässern des Niger ein so unglaubliches Gehirn? Und die ehrliche Antwort ist, so ganz genau weiß man das nicht. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass dieser Fisch elektrisch ist. Und er hat 3 Stellen, von wo aus er diese elektrischen Signale sendet und empfängt und die müssen koordiniert werden. Um das zu können, braucht er ein unglaubliches Gehirn. Nun ist die Pointe natürlich daran, dass man sagt, warum hat er eigentlich diesen ganzen Firlefanz, denn die anderen Fische, die da leben, die haben das auch nicht. Ich glaube, dass in der Evolution sich nicht immer das durchsetzt, was besonders sinnvoll ist, sondern alles, was nicht so schlimm ist, dass es zum Aussterben führt, kann erhalten bleiben. So ist das mit der menschlichen Intelligenz, die biologisch betrachtet in diesem Ausmaß sicher sinnlos ist. Genauso wie mit der Intelligenz der Elefantenrüsselfische, die es so nicht geben müsste. Im Vergleich zu einem stinknormalen Barsch in meinem Aquarium ist der Elefantenrüsselfisch dramatisch unterlegen. Da der nämlich seine Beute erstmal kompliziert orten muss und diese ganzen Signale verarbeiten muss, kommt der Barsch und frisst ihm eigentlich das Futter weg. Man kann also sehen, Intelligenz dient nicht unbedingt dem Erhalt der Art und auch nicht dem Survival of the Fittest.
Sie haben schon gesagt, als Sie einen Einzelnen dieser Gattung hatten, ist er autistisch geworden. Jetzt haben Sie vermutlich mehrere, weil man weiß inzwischen, oder Sie auch wissen, dass das ja nun gesellige Tiere sind.
Ja, es ist eine ganz schön dramatische Geschichte. Ich hatte also einen Schwarm und die haben am Anfang zum Teil nicht gefressen. Das ist normal. Also wenn man die umgewöhnt, das ist so ähnlich wie bei Menschen, wenn man die in eine völlig andere Umgebung versetzt, da leiden die stark drunter. Die sind ja auch noch transportgeschädigt, die kommen aus Afrika. Da sind einige gestorben und übrig geblieben sind 4. Und diese 4 schikanieren sich eigentlich den ganzen Tag. Und dann habe ich gedacht, gut, dann tun wir ein gutes Werk und ich setze 2 dazu, dann wird die Familie ein bisschen größer und dann wird es vielleicht ein bisschen friedlicher. Das Erste, was diese 4, die sich untereinander nicht besonders gut leiden können, alles 4 Männchen, gemacht haben, ist zu versuchen, die anderen beiden zu töten. Das ist sehr ungewöhnlich, deswegen, weil diese Fische sehen ausgesprochen süß und drollig aus, als ob die niemandem was zuleide tun können und sie sind also Aggressionsbolzen, wenn es drauf ankommt. Sie haben es dann geschafft, einen zu töten, den größeren von beiden. Der kleinere hat überlebt und mittlerweile ist der kleinere jetzt in der Gruppe akzeptiert, nach ungefähr 2 Monaten. Das ist kein typisches Fischverhalten.
Nur Männchen?
Ja, es sind nur Männchen,
warum
das ist
denn?
Zufall. Das ist Zufall.
Ja, aber es wäre doch netter gewesen, man hätte die ein bisschen.
Ja, aber Männchen und Weibchen können eigentlich nur dann miteinander wirklich was anfangen, wenn Fortpflanzungszeit ist. Und wenn Sie das im Aquarium machen wollen, dann müssen Sie die Regenzeit simulieren. Das heißt, Sie müssen also quasi mit einer Brause die ganze Zeit aufs Wasser regnen lassen. Das macht kein Mensch. Also man kann diese Fische in Gefangenschaft eigentlich nicht züchten.
Ja, eigentlich sollte man sie im Kongo lassen. Ne?
Darüber könnte man nachdenken.
Ja, ja. Ja. Okay, gleich reden wir dann konkreter über den Menschen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Allein dieser Titel hat mich schon neugierig gemacht auf den Bestseller von Richard David Precht. Immer noch unter den ersten 3 der Spiegel- und Fokus-Bestsellerliste. Es gibt ja wirklich verschiedene Ichs. Wie viele haben Sie bei sich gefunden?
Ach, das ist schwer zu sagen. Also ich finde,
jetzt schreibt der Mann ein paar hundert Seiten darüber und weiß es immer noch nicht.
Naja, also die Hirnforscher meinen, dass es so 7 oder 8 verschiedene Ichs gibt. Und das kann auch jeder an sich selber eigentlich ganz gut nachvollziehen. Also der Ich-Zustand im Gehirn, der einem sagt, ich bin 44 Jahre alt, heiße Richard David Precht und wurde 1964 in Solingen geboren, hat nicht sehr viel damit zu tun mit dem Ich-Zustand, der mir sagt, dass ich auf diesem Stuhl sitze und nicht woanders. Man kann das relativ gut unterscheiden dadurch, dass es Menschen gibt, die partielle Ich-Störungen haben, bei denen das eine oder das andere Ich funktioniert und das andere eben nicht mehr funktioniert. Es gibt dieses schöne Buch von Oliver Sacks, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Der erzählt solche Geschichten. Da gibt es einen Musikprofessor, der hält einen glänzenden Vortrag und dann geht er nach Hause und auf dem Nachhauseweg tätschelt er Parkuhren, weil er sie für Kinder hält. Das heißt, ein bestimmtes Ich funktioniert noch, zum Beispiel das Ganze für die Erinnerung zuständige, das autobiografische Ich, das Autorschafts-Ich, alles das funktioniert. Aber ein ganz bestimmtes Ich, was eben mit der Wiedererkennung zu tun hat, von Menschen, von Gesichtern, funktioniert nicht mehr. Und so etwas ist möglich und zeigt, dass das Ich offensichtlich nicht an einer Stelle im Gehirn produziert wird und kein fester Klumpen im Gehirn ist, sondern etwas, das sich auf verschiedene Zentren, die für verschiedene Funktionen zuständig sind, im Gehirn verteilt.
Warum sind das alles eigene Ichs? Warum ergänzen diese Teile sich nicht zusammen zu dem einen Ich, von dem ich meine, dass es mich
ausmacht? Bis zum gewissen Grade stimmt das ja. Wir leben ja in der Illusion, ein Ich zu haben. Also nicht nur wir beide, sondern vermutlich 7 Milliarden Menschen. Naja, was heißt haben? Also faktisch, empirisch können wir es nicht nachweisen, aber man kann zumindest sagen, das Ich ist eine gefühlte Realität. Ich finde, das ist schon ziemlich viel. Wir können also einer gefühlten Realität, können wir auch sagen, das gibt es, da habe ich auch nichts gegen. Also der Streit, um zu sagen, gibt es ein Ich oder gibt es kein Ich, der ist ein bisschen albern, das ist ein Streit um Worte.
Ja.
Wir alle fühlen ein Ich, aber die Hirnforscher können es nicht finden.
Was unterscheidet den Menschen von anderen Lebewesen? Ist es das Hirn? Ist es das Reflexionsvermögen über sich selbst?
Ja, zumindest dieses hohe Maß an Reflexionsvermögen, das die menschliche Kultur hervorgebracht hat. Also ursprünglich haben wir unsere Intelligenz aus ganz praktischen Gründen, Menschenaffen sind ja auch sehr intelligent, da wo ein kompliziertes soziales Schach in einer Familie oder einer Horde gespielt wird, da sind die Tiere meistens besonders intelligent, zum Beispiel Elefanten oder Menschenaffen. Bei Menschen ist das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wir sind also so unglaublich intelligent, dass wir uns ganz merkwürdige Fragen stellen können. Zum Beispiel, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und dadurch produzieren wir lauter spektakuläre Überflüssigkeiten. Und dazu gehört die Religion zum Beispiel, da gehört die Philosophie zu.
Sie sprachen von, Überflüssigkeiten.
Ja,
und erwähnen Dingen, gleich mal die Religion.
Ja, genau.
Das hört nicht jeder gerne. Ne?
Naja, das sind aber die Dinge, die wir biologisch nicht brauchen. Also biologisch gesehen bringt es keinen Vorteil, an Gott zu glauben. Trotzdem ist der Mensch in der Lage, so etwas zu tun, im Gegensatz zu den anderen Tieren. Und er ist in der Lage, sich geschlechtlich zu verlieben, ebenfalls im Gegensatz zu den anderen Tieren. Das sind Abfallprodukte der Evolution. Aber vielleicht alles das, was das Leben richtig schön macht. besteht aus Abfallprodukten der Evolution. Also Sachen, die es biologisch betrachtet nicht geben müsste, die unser Leben aber erst richtig interessant machen.
Und warum schlachten wir uns dann ab? Warum erzeugen wir Hungersnöte, die gar nicht nötig wären?
Das ganz Merkwürdige ist, dass der Mensch das Lebewesen ist, das quasi aus freien Stücken am stärksten zur Nächstenliebe fähig ist. Und in diese Nächstenliebe rein theoretisch auch entfernte Menschen mit einbeziehen kann. Wir nennen diese Fähigkeit Altruismus. Die Fähigkeit, von sich selber abzusehen, anderen zu helfen, etwas für andere zu tun. Das wird niemand bestreiten. Gleichzeitig sieht man auf diesem Planeten ungeheure Mengen von Gräuel, Kriegen und dergleichen. Und normalerweise wird es damit erklärt, dass man sagt, der Mensch ist auch eine Bestie oder ist ein Egoist. Ich möchte in meinem neuen Buch, an dem ich im Augenblick arbeite, zeigen, dass man dafür keine Bestie sein muss, sondern dass der gleiche Altruismus, die gleiche Fähigkeit, etwas für andere zu tun, für alles Gute in der Welt verantwortlich ist und für alles Schlechte. Die besten Soldaten sind keine Egoisten. Ein richtig guter Egoist geht nicht in den Krieg. Der sagt sich, ich bin noch nicht blöd und sterbe für mein Vaterland, dafür ist er viel zu sehr Egoist. Sondern man braucht Altruisten. Man braucht Menschen, die für die Idee der Familie, der Heimat, Vaterland oder Gott bereit sind zu sterben. Diese Selbstmordattentäter sind keine Egoisten, sondern Altruisten. Das heißt, der Altruismus, die Fähigkeit zu helfen, uns aufzuopfern für andere, ist zugleich die Fähigkeit, die für alles Elend in dieser Welt verantwortlich ist. Es ist nicht der Egoismus des Menschen, sondern es ist eine Fähigkeit zum Altruismus. Und als Primaten, also als Menschenaffen, die wir ja sind, sind uns nahestehende Angehörige sehr, sehr lieb und teuer. Die meisten Menschen sind wahrscheinlich bereit, für ihre Kinder zu sterben. Und weiter entfernt für ihre Familie, für ihre Werte, für ihre Ideale. Und damit produzieren wir nicht nur alles Gute der Welt, sondern auch alles Böse der Welt. Mhm.
Unsere Religionsgemeinschaften, für die es ja dieses höhere Wesen gibt, das wir verehren, ob man das Gott oder Allah oder wie auch immer nennt, sagen, dieser Gott hat uns so geschaffen, dass wir uns selbst entscheiden können für Gutes und für Böses. Woraus nimmt der Philosoph und der Naturwissenschaftler das Wissen, dass wir uns schlecht oder gut entscheiden können?
Also zunächst mal liegt es an unserer Fähigkeit zur Selbstreflexion. Wenn wir nur unseren Instinkten verpflichtet werden, hätten wir hier nun keinerlei Willensfreiheit, sondern wir würden immer das tun, was die Instinkte uns vorgeben. Bei Menschen ist es eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, weil wir zumindest in der Illusion leben, uns frei entscheiden zu können. Ob das so ist, sind wir auch nicht ganz sicher. Also viele Hirnforscher bestreiten das und sagen, also ihr habt die Vernunft bisher 2000 Jahre lang gewaltig überschätzt, weil das Bedürfnis, der Wille entscheidet doch letztlich darüber, was ich tue. Und dieser Wille, dieses Bedürfnis kommt aus dem Unterbewusstsein und es kommt nicht aus dem Bewusstsein. Also wenn Sie mit einem Hirnforscher sprechen, wird er Ihnen vermutlich sagen, die größte Lüge, die die Philosophen verbreitet haben, ist die, dass wir einen freien Willen haben und dass wir wirklich in der Lage sind, uns vernünftig zu entscheiden. Ich stehe in der Position so ein bisschen zwischen den beiden Polen, also zwischen der alten Vernunftphilosophie auf der einen Seite und dem Unbewussten des Willens. Denn unser unbewusster Wille mag uns zwar in der Situation überkommen. Und wir können also, wenn wir in dem Moment ein Eis wollen oder sexuelle Gier empfinden oder Aggressionen empfinden, das können wir uns nicht freiwillig entscheiden, ob wir das wollen. Das haben wir. Aber wir haben doch irgendwie sowas wie so soziale Normen und Erfahrungen und ein Selbstbild, die irgendwie darauf einwirken, ob wir diesem Willen nun stattgeben oder nicht. Kurz gesagt, der Wille ist unfrei. Aber ob wir ihn durchsetzen, ob wir ihn befolgen, da haben wir doch kleine Freiheitsspielräume.
Sie haben eben gesagt, es gibt viele überflüssige Dinge beim Menschen. Sie haben Religion und Liebe aufgeführt. Es ist schwierig zu sagen, was Liebe ist, deswegen haben Sie ja auch ein paar hundert Seiten drüber geschrieben. Fangen wir mit dem Einfachen an, weil das bei uns immer miteinander verknüpft ist, Sex und Liebe. Gibt es noch andere Lebewesen, die einfach es miteinander treiben, weil sie Spaß dabei haben? Die Bonobos, ne?
Ja, also Spaß dabei glaube ich schon. Also die Natur hat sich das schon fein ausgedacht, dass bei höheren Wirbeltieren vermutlich eine Menge Spaß beim Sex ist. Aber diese Kombination von Sex und Liebe, zu der der Mensch fähig ist, die scheint doch ziemlich exklusiv menschlich zu sein.
Und überflüssig?
Naja, als ich überflüssig meinte, meine ich ja nur biologisch überflüssig. Okay. Ich würde niemals behaupten, die Liebe sei im Leben der Menschen überflüssig. Und für viele Menschen ist auch die Religion nicht überflüssig. Aber von der Natur aus müsste es weder das eine geben, noch das andere geben. Sexualität muss es geben. Also wenn es keine Sexualität gäbe, würden die Menschen aussterben. Alle zweigeschlechtlichen Tiere brauchen Sexualität. Nicht alle zweigeschlechtlichen Tiere brauchen Spaß daran. Aber intelligente Tiere und soziale Tiere sollten auch ein bisschen Spaß daran haben, weil sie sonst möglicherweise davon keinen Gebrauch machen. So gesehen ist Sexualität und Lust absolut sinnvoll. Aber mit der Liebe ist das eine komische Sache. Weil die Liebe zwischen Mann und Frau hat ganz andere Interessen als die Sexualität. Ginge es rein nach der Sexualität, so müsste mein genetischer Auftrag darin bestehen, jedes junge, attraktive Weibchen mit günstiger Fettpolsterverteilung zu schwängern und so viele Nachkommen wie irgend möglich zu produzieren.
Das ist nicht Ihr Ziel.
Das ist deswegen nicht mein Ziel, unter anderem deswegen nicht, weil ich meine Frau liebe, von der ich keine Kinder mehr bekommen werde. Man kann an diesem Beispiel sehr eindrucksvoll sehen, dass die Liebe ganz andere Interessen hat als die Sexualität. Von da ausgehend habe ich mal versucht zu gucken, ob die Liebe überhaupt aus der Sexualität entstanden ist oder mit ihr biologisch im Einklang steht, wie manche Biologen vermuten. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Liebe zwischen Mann und Frau etwas exklusiv Menschliches ist, was mit Sexualität den Ursprüngen nach gar nichts zu tun hat. Wir verlieben uns deswegen in jemanden, weil wir in der Pubertät die Erfahrung machen, dass das intuitive Band zu unseren Eltern abreißt. Dass die Geborgenheit und Aufregung, die unsere Eltern uns gespendet haben, dass sie verloren geht. Und es kann kein Zufall sein, dass just in dem Alter, wo wir uns von unseren Eltern lösen, wir anfangen, uns das erste Mal geschlechtlich zu verlieben. Der Ursprung der Liebe liegt nicht in der Sexualität, sondern in der Bindung zu unseren Eltern.
Aber es hat dann mit der körperlichen Entwicklung in diesem Stadium zu tun.
Die körperliche Entwicklung sorgt dafür, dass wir in der Lage sind, biologisch gesehen autonom zu sein. Ja. Und zu dieser Autonomie gehört ab einem bestimmten Grad die Sexualität. Und jetzt machen wir folgenden Fehler. Wir projizieren die Sexualität in einen geschlechtlichen Partner, das ist sinnvoll. Und gleichzeitig wollen wir die Liebesbindung, die wir zu den Eltern hatten, auch wiederbekommen. Und das wollen wir jetzt in einer einzigen Person haben und nach Möglichkeit auch noch auf Dauer. Zumindest nach der Idee der romantischen Liebe. Und damit überfordern wir uns auf eine spektakuläre Art und Weise immer wieder neu.
Eigentlich haben beide Bücher Liebe, ein unordentliches Gefühl und Wer bin ich und wenn ja, wie viele, mit dem Sinn des Lebens zu tun. Ist die Liebe der Sinn des Lebens?
Ich denke, auf Zeit jedenfalls und für viele Menschen. Aber dann würde ich bei der Liebe nicht sagen, die Liebe zwischen Mann und Frau. Sondern dann würde ich wirklich sagen, Liebe im Allgemeinen. Dann würde ich auch die Liebe einbeziehen, die wir zu den Kindern haben, die wir zu unseren Eltern haben, die wir gegenüber unseren Freunden empfinden, bis hin zu der Liebe, die wir bestimmten Leidenschaften oder Hobbys gegenüber haben. Mhm. Also wenn wir unter Liebe sozusagen ein passioniertes, leidenschaftliches Verhältnis meinen, dann würde ich sagen, ist die Liebe ganz nah am Sinn des Lebens dran. Aber nur auf Mann und Frau würde ich es nicht so gern beziehen.
Ich meine, so einen ähnlichen Titel wie beim ersten Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, hätte man bei Liebe auch machen können. Ne? Was ist Liebe und wenn ja, wie viele oder irgend sowas.
Ja, dann hätten alle gemotzt und hätten gesagt, nein, der Precht hat nur eine einzige Titelidee und
sollten die variiert immer wieder neu. Es gibt auch viele Art, was Sie eben gerade aufzählten, viele verschiedene Arten von Liebe.
Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Liebe. Ich habe mich nur mit einer einzigen davon beschäftigt. Ich habe also schon für Mann und Frau 400 Seiten gebraucht. Das Problem bei dem Wort Liebe ist, Sie können damit machen, was Sie wollen. Michael Jackson hat angesprochen darauf, wie er Deutschland fand, bei Wetten, dass gesagt, I love it. Ja. War das erste Mal da.
Es gab auch einen alten DDR-Politiker, der gesagt hat, ich liebe euch
alle. Ich liebe euch alle, ja. Oder we love to entertain you, sagt ein Fernsehsender. Also man darf mit dem Wort Liebe alles machen.
Ja, ich liebe es auch, diese Sendung zu moderieren zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Und es ist nicht
gelogen. Ich liebe meine Gewohnheiten.
Welche?
Ach, diese vielen Gewohnheiten, über die ich jetzt nicht sprechen möchte.
Ja, aber so lernt man doch Menschen kennen über Gewohnheiten und wie er sonst normalerweise. Ist der Mensch so, fällt mir dabei gerade ein, wie er sich selbst sieht oder wie andere ihn sehen?
Man kann das eine von dem anderen nicht wirklich trennen. Also der Mensch ist ja ein soziales Lebewesen von Natur aus. Wäre er das nicht, dann wäre ihm der Blick anderer egal. Also ein Jaguar muss sich nicht darum kümmern, was andere Jaguare von ihm halten, weil er eigentlich sein ganzes Leben so verbringt, dass er ihnen aus dem Wege geht. Bei Menschen ist das anders und deswegen können wir alles, was wir über uns wissen, nur wissen, weil wir uns im Blick der anderen spiegeln.
Ja.
Darauf sind wir zwangsläufig angewiesen. Da kommen wir überhaupt nicht drum rum. Also jeder Ratgeber, der so schlaues Zeug erzählt, wie von wegen, man soll sich auf sich selbst besinnen, man soll seinen wahren Kern finden, man soll sein geheimes oder eigentliches Ich finden, der will sie veralbern. So etwas gibt es nicht.
Liebe ich dann jemand anders vor allen Dingen, um von dem geliebt zu werden?
Ich liebe jemanden anders, weil mir das Lieben des anderen in irgendeiner Form gut tut. Manchmal sogar das unglückliche Lieben. Auf jeden Fall liebe ich jemand anders, um was davon zu haben.
Es muss was zurückkommen.
Ja, nur, ja, oder vielleicht einfach, weil ich das Gefühl des Liebens liebe.
Ja, weil ich mich wohlfühle dabei.
Ja.
Was dabei rauskommt, also tut mir gut.
Ich will einen wie auch immer gearteten positiven Effekt davon haben. Also selbstlose Liebe wäre Unsinn. Schon aus dem Grund, weil niemand selbstlos geliebt werden möchte. Also wenn meine Frau zu mir sagen würde, also finde ich jetzt eigentlich nicht so besonders, aber ich liebe dich, weil ich sehe, es tut dir gut. Mhm. Sie hat nichts davon, ja, aber sie will alles tun, um mir jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Dann würde ich sagen, was soll dieses alberne Theater? Danach sollten wir nicht streben in der Liebe.
SWR1 Leute, der Radiotalk.
Er heißt Richard David Precht, er ist Philosoph und hat zwei ganz besonders erfolgreiche Bücher geschrieben. Liebe, ein unordentliches Gefühl und wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und davor gab es noch Lenin kam nur bis Lüdenscheid, ein Buch, das auch verfilmt worden ist und ja, noch mehr oder mindestens so viel mit Ihnen selbst zu tun hat wie die beiden anderen Bücher. Warum haben Sie Ihre persönliche Geschichte oder die Ihrer Familie in einem Buch für alle nachlesbar niedergeschrieben?
Wenn man Kind ist, dann glaubt man vielleicht, dass die eigene Kindheit normal ist, weil man sie ja mit anderen nicht vergleichen kann. Als ich älter wurde, musste ich feststellen, dass meine Kindheit doch sehr viel mehr anders gewesen ist, als ich als Kind überhaupt selbst gedacht habe. Ich bin als Kind sehr linker Eltern in Westdeutschland in einer eher kleinen Stadt, nämlich in Solingen, aufgewachsen. Und dort schon in einer Art linke Mikrokosmos, der sich sehr, sehr stark unterschieden hat vom Leben der anderen. Und das war im Nachhinein betrachtet schon eine sehr ungewöhnliche Kindheit. Und als dann vor einigen Jahren andere Kinder aus sogenannten 68er-Familien ihre Bücher schrieben und sagten, wie fürchterlich das alles gewesen wäre und dass sie alles nicht durften, was die anderen durften, habe ich gedacht, ach ja, das war bei mir zum Teil natürlich auch so, aber fürchterlich war es nicht. Es war auch fürchterlich interessant. Und habe gedacht, darüber schreibt man jetzt mal ein Buch, auch in dem Versuch, meinen Eltern ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Sie waren gar nicht so unzufrieden wie manch andere, die sich über diese Zeit beschwert haben. Und trotzdem haben Sie ja eine Jugend gehabt, der vieles gefehlt hat, was andere hatten. Mhm. Meine Coca-Cola? Mhm. Nicht, ne?
Aber man kann Fernsehen? Als Kind glücklich werden ohne Coca-Cola, ohne das amerikanisches Fernsehen.
Unbestritten.
Fernsehen war ein großes Problem, weil alle Kinderserien im Grunde genommen amerikanisch waren.
Man kann doch gar nicht mitreden bei den Freunden.
Richtig.
Das ist ein Manko, in einem bestimmten Alter zumindest erst recht.
Das ist im bestimmten Alter ein Manko, aber ich war in der Grundschule sehr beliebt. Ich war Klassensprecher und ich habe die Themen dann auch ein bisschen selber setzen können.
Wie haben Sie das gemacht, so beliebt zu sein, wenn Sie beim Fernsehen nicht mitreden konnten?
Das ist eine gute Frage, das müsste man im Nachhinein mal gucken. Also ich bin nicht.
Ja, waren Sie besonders intelligent? Haben Sie den Clown gemacht? Waren Sie stärker? Hatten Sie mehr Geld? Irgendwas muss da sein.
Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es lag vielleicht daran, dass ich ein Mensch bin, dem die Leute eigentlich immer ganz gern zugehört haben. Mhm. Und ich vermute, das muss als Kind ähnlich gewesen sein.
Mhm. Also ziemlich früh schon Klassensprecher.
Ja, allerdings nur in der Grundschule. In der Pubertät haben sich dann diese Erziehungsunterschiede viel brutaler niedergeschlagen als in der Kindheit.
Wie macht sich das bemerkbar?
Naja, also wenn man mit Flohmarktklamotten eingekleidet wird, wenn man 14 oder 15 ist, dann hat man bei Mädels überhaupt keine Schnitte. Und mit meiner tropfenförmigen Brille und als zweitkleinster in der Jahrgangsstufe bin ich sowas von leer ausgegangen. Da gehörte ich auch nicht mehr zu den Leuten, denen man gerne zugehört hat, sondern zu denen, die eigentlich nur auf die Nerven gingen. Und das war natürlich durch die linke Kindheit nicht leichter, sondern eigentlich noch besonders schwer.
Da fühlten sich in der Pubertät auch der Gattung Jäger und Sammler zugehörig.
Ja,
und da also möchte ja gerne jeder.
Ja, also ich war ein ganz realer Außenseiter. Also Pubertät ist selten eine lustige Zeit. Und die allermeisten Menschen haben keine glückliche Pubertät. Ja. Aber ich würde schon sagen, meine war schon hardcore.
Wie gehen Sie mit Ihren eigenen Kindern um? Welchen ideologischen Anforderungen Ihrer Eltern unterliegen die?
Also ich denke nicht, dass irgendwelche ideologischen Maximen in meiner Erziehung allzu stark im Raum stehen. Aber wenn man so ein Filtrat macht aus dem, was meine Eltern mir jetzt unterm Strich mitgegeben haben, Zivilcourage, im Zweifelsfall für die Schwachen einzustehen, überzeugt sein für die eigene Position und im Zweifelsfall auch nichts darum zu geben, was andere Leute sagen. Also diese Art von Selbstbewusstsein, das sind ja positive Werte. Um die zu vermitteln, muss man nicht links sein. Und auch die Erfahrung gemacht zu haben, Außenseiter sein zu können und damit gut leben zu können. Also das Gleiche hätte einem auch passieren können, wenn man katholisch ist. Oder vielleicht noch extremer, wenn die Eltern Zeugen Jehovas gewesen wären. Im Nachhinein sind gute Dinge dabei rausgekommen. Also eben, dass man sich diesen Werten verpflichtet fühlt. Und ich bin auch ein ziemlich glücklicher und ich denke mal selbstbewusster Mensch geworden. So gesehen kann ich meinen Eltern im Nachhinein nur dankbar sein. Wenn es mir gelingen sollte, aus meinen Stiefkindern und aus meinem Sohn glückliche, selbstbewusste Menschen zu machen, dann wäre das schon ein großes Geschenk für Sie und auch für mich.
Aber als so links in Anführungszeichen wie Ihre Eltern empfinden Sie sich nicht? Obwohl manche Werte wahrscheinlich gleich sind.
Manche Werte sind sicher gleich, aber wir haben das Spektrum von rechts und links heute gar nicht mehr. Ich halte das für ein Gerücht, dass es das gibt. Als meine Eltern links waren, Anfang der 70er Jahre, waren sie ein Teil Avantgarde, der eine neue, liberalere, andere Gesellschaft erträumt hat. Sie waren progressiv. Und ich bin als Kind aufgewachsen in dem sicheren Gefühl, Teil dieser Avantgarde zu sein. Heute sind die Linken die konservativste Partei in Deutschland. Sie wollen den Sozialstaat Ludwig Erhards gegen die Liberalen retten. Da hat sich ja alles verkehrt. Und deswegen ist die klassische Zuordnung von rechts und links heute auch nur noch albern. In diesem Spektrum kann man sich gar nicht mehr wiederfinden. Also das, was ich denke, passt in das Schema von rechts und links nicht mehr rein.
Der Kommunismus scheint gescheitert zu sein. Der Kapitalismus auch?
Kapitalismus ist ein Wort für ganz, ganz unterschiedliche Zustände. Es gibt einen humanen Kapitalismus und es gibt einen barbarischen Kapitalismus. Und es gibt einen halbwegs funktionierenden und einen nicht funktionierenden.
Manchester und die soziale Marktwirtschaft.
Genau. Ja, und jetzt haben wir uns natürlich von der sozialen Marktwirtschaft in einigen Hinsichten stark entfernt, indem wir in den letzten 20 Jahren es totschick fanden, alles zu deregulieren und der Wirtschaft so wenig Fesseln wie möglich anzulegen. Noch vor 5 Jahren saßen die gleichen Leute, die heute über die Finanzkrise jammern, in den Talkshows und haben erzählt, weniger Staat, weniger Staat. Unser Bundespräsident hat in seiner 2. Rede als Bundespräsident zur Ordnungspolitik gesagt, die ganzen Regulierungen der Politik gegenüber der Wirtschaft treiben das Land in den Ruin. Und ich habe mit Freude gesehen, dass er dazugelernt hat. Denn in seiner 3. Rede hat er genau das Gegenteil gesagt. Wenn viele so schön dazulernen sollten wie der Bundespräsident, sind wir auf dem richtigen Weg.
Themen gibt es noch eine ganze Menge, aber ich habe keine Zeit mehr, mit Ihnen darüber zu sprechen. Deswegen zum Schluss nur vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Bitteschön.
SWR 1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.